RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ich freue mich jetzt, dass wir Jürgen Trittin am Telefon haben, Außenpolitiker der Grünen und auch Vizechef der deutsch-russischen Parlamentariergruppe. Schönen guten Morgen, Herr Trittin.
Guten Morgen.
Wir haben ja eben gehört, viel Geld für die Bundeswehr, ein bisschen vielleicht könnte sie dann auch brauchen für die Lieferungen, die es jetzt tatsächlich an schweren Waffen an die Ukraine geben wird. Typ Gepard heißt dieser Flugabwehrpanzer, den die Bundesregierung jetzt doch liefern wird. Wie sehen Sie das? Richtige Entscheidung?
Die Bundesregierung liefert nicht, sondern die Bundesregierung genehmigt eine Lieferung von der Firma Rheinmetall für ausgemusterte Gepard-Flugabzeug oder Luftabwehrpanzer und bezahlt diese Lieferung auch. Das hat mit dem Sondervermögen der Bundeswehr bzw. dem Sondervermögen zur Sicherung der Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit nichts zu tun.
Wie finden Sie denn das, dass genau diese Panzer jetzt geliefert werden?
Wir wollen, dass dieser Krieg möglichst schnell beendet wird. Wir haben auch in dem Antrag, den wir hier im Bundestag vorlegen, klargestellt, dass wir uns der Forderung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres anschließen, dass es sofort einen humanitären Waffenstillstand zur Evakuierung geben muss. Wir gehen davon aus, dass dieser Krieg beendet wird durch eine politische Vereinbarung. Aber zu dieser politischen Vereinbarung muss die Ukraine in die Lage versetzt werden, sich nicht einfach einem militärischen Diktat Russlands zu beugen. Und diese Verstärkung der Haltung der Ukraine, die ist mit diesen ausgemusterten, aber noch funktionsfähigen Luftabwehrwaffen durchaus sinnvoll gegeben.
Also Sie sind dabei, wenn ich das richtig durchhöre. Allerdings heißt es jetzt, die Munition für diesen Gepard-Panzer könnte knapp werden. Also vielleicht doch keine so durchdachte Aktion?
Nochmal, ich habe gestern den US-Verteidigungsminister gehört, der hat gesagt, das ist ein richtiger Schritt. Die Deutschen haben damit etwas gemacht, was übrigens die Amerikaner nicht machen. Solches Gerät haben die Amerikaner bis heute nicht geliefert in die Ukraine. Und ich glaube auch, dass die Fragen der Technik an dieser Stelle zu lösen sein werden. Wichtig ist etwas anderes. Wollen wir sozusagen einfach zusehen, wie an dieser Stelle dieser Krieg ins Unendliche ausartet, oder wollen wir eine Situation schaffen, wo er tatsächlich beendet werden kann? Und dazu ist, so paradox es klingt, die Lieferung dieses Gepards eine richtige Antwort.
Es sollen ja auch ukrainische Soldaten eben in Deutschland ausgebildet werden, um dieses Material auch richtig bedienen zu können. Wie groß oder ist sie überhaupt, gibt es überhaupt eine Sorge ihrerseits, dass doch auch Deutschland als Kriegspartei von Russland betrachtet werden
Deutschland
kann?
Deutschland beabsichtigt nicht, Kriegspartei zu werden. Auch das stellen wir in unserem Antrag klar. Wir haben sehr deutlich gesagt, wir müssen alles dafür tun, dass weder Deutschland noch die NATO zur Kriegspartei wird. Aber ich muss daran erinnern, dass übrigens Russland einschlägige Erfahrungen hat, in alle Konflikte der Welt alle möglichen Waffen zu liefern. Und nie ist jemand auf die Idee gekommen, dass Russland damit zur Kriegspartei wird.
Hm. Russland lässt ja unterdessen auch noch anderweitig die Muskeln spielen. Ab heute kein Gas wird mehr geliefert, erstmal an Polen und Bulgarien. Ist aber, sagen Experten, durchaus als Warnschuss in Richtung Deutschland zu sehen. Wobei Warnschuss ist da ein falsches Wort, nehme ich zurück. Also als Warnung vielleicht eher. Macht Ihnen das Sorgen?
Ich glaube, dass Russland am Beispiel Polen, was sowieso Ende des Jahres aus dem Gasbezug von Gazprom aussteigen wollte, die Verträge liefen aus, nochmal schnell ein Exempel statuieren will. Das wird aber, wenn ich das richtig sehe, diejenigen, die mit Russland in Deutschland Verträge haben, das ist ja nicht der deutsche Staat, wenig beeindrucken. Es gibt eine klare Festlegung der Europäischen Union. Wir zahlen, wenn wir Rechnungen zahlen, die so, wie sie in den Verträgen vereinbart sind. Und in Verträgen ist vereinbart, dass die Zahlung in der Regel in Euro oder in Dollar erfolgt. Und so wird es passieren.
Also das heißt, wir müssen da auch so, also die deutschen Lieferanten quasi oder Besteller, die sollen auch genau dabei bleiben.
Russland wird sich sehr genau zu überlegen haben, ob sie auf die Mengen, die ja ein Vielfaches dessen bedeuten, was die Russland in Polen geliefert hat, tatsächlich verzichten wollen. Das ist ja der Grund, warum wir Grüne insbesondere sehr darauf drängen, dass wir, nachdem nun ein Kohleembargo beschlossen wurde, nachdem die vollständige Kappung der Ölimporte aus Russland eine Frage von Tagen noch ist, wie der Bundeswirtschaftsminister angekündigt hat, wir auf einen zügigen Ausstieg auch aus dem Gas drängen, weil es kann ja nicht sein, dass Putin in der Ukraine einen verbrecherischen Krieg führt und wir jeden Tag 200 Millionen Euro nach Russland überweisen.
Sollte man da eben früher aussteigen? Ganz kurz noch, Herr Trittin.
Ich habe gerade gesagt, wir sind schon im Kohleembargo, wir haben den Ölbezug auf 12% runtergebracht, wir bringen ihn auf null. Das ist übrigens der größere finanzielle Batzen und wir arbeiten sehr hart daran, so schnell es geht. Der Bundeswirtschaftsminister hat die Zielzahl 2024 genannt, auch aus dem Gasbezug auszusteigen.
Das sagt Jürgen Trittin, früherer Umweltminister und jetzt außenpolitischer Sprecher der Bündnisgrünen. Danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit heute früh.
Ich danke Ihnen, Frau Ulrich.
Mehr Waffen für die Ukraine, schnellere Lieferungen, regelmäßige Konsultationen. Das ist das Ergebnis der Beratungen gestern auf dem US-Stützpunkt Ramstein, an dem Vertreter von rund 40 Staaten teilgenommen haben. Aus Deutschland kam das Signal, nun doch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Zunächst rund 50 Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard. Gerhard Mangott ist Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck, Schwerpunkt Russland und Osteuropa. Schön guten Tag, Professor Mangott.
Guten Tag.
Hat sich in Ramstein eine Art Anti-Russland-Koalition im Ukraine-Krieg gebildet?
Zweifellos. Und die will sich ja auch institutionalisieren. Zumindest monatlich sollen diese Alliierten zusammenkommen, um die notwendigen Waffenlieferungen an die Ukraine zu besprechen und auszumachen, wer was liefert. Das ist also eine ganz klare, langfristige Entscheidung des Westens und alliierter Staaten, der Ukraine militärisch zu helfen, auch für die Zeit nach dem Krieg, wann immer dieser Krieg zu Ende sein sollte.
Der russische Außenminister Lavrov nannte das einen Stellvertreterkrieg, den die Vereinigten Staaten in der Ukraine mit Russland führen. Welche konkreten Reaktionen aus Moskau erwarten Sie?
Nun, Außenminister Lavrov hat vorgestern Abend in einem Interview gesagt, die Gefahr eines Nuklearkrieges sei gestiegen. Zwar gleichzeitig betont, dass Russland einen solchen Krieg nicht führen möchte, aber es war doch ein Hinweis darauf, dass Russland im Ernstfall bereit ist zu eskalieren. Dann nämlich, wenn die westlichen Lieferungen schwerer Waffen dazu führen, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine in die Defensive geraten, dass sie in Gefahr laufen zu verlieren. Und das war schon ein deutliches Warnsignal. Allerdings ein Warnsignal, das ganz offensichtlich in Ramstein nicht angekommen ist. Man nimmt es nicht ernst oder man möchte zumindest trotzdem weiterfahren mit der Unterstützung der Ukraine. Und der Konsens derzeit ist, nein, das ist nur eine Moskauer Drohung, aber keine reale Gefahr.
Der Bundeskanzler hat das auch ernst genommen. Da gab es entsprechende Formulierungen, allerdings vor der Ankündigung, schwere Waffen zu liefern. Das war praktisch ja noch ein Argument, das nicht zu tun. Also wie ernst muss man das aus Ihrer Sicht denn nehmen?
Ich glaube nicht, dass derzeit ein Einsatz sogenannter taktischer nuklearer Waffen, also nuklearer Sprengköpfe mit geringer Sprengwirkung, wahrscheinlich ist. Aber er wird wahrscheinlicher, wenn sich die Kriegslage zu Ungunsten Russlands entwickeln wird. Eine solche Eskalation natürlich ist dann schwer zu kontrollieren. Die Frage ist, wie würde der Westen darauf reagieren, ebenfalls mit der demonstrativen Zündung einer taktischen Nuklearwaffe, oder würde er es die Kalküle auf westlicher Seite verändern, die Ukraine zu unterstützen. Aber im Augenblick, wie gesagt, ist dieses Szenario noch unwahrscheinlich, aber es darf nicht ausgeschlossen werden.
Aber es ist ja so, alle Zeichen deuten ja auf weitere Eskalation hin. Wenn man russische Kommentare liest, da ist genau der Unterton, jetzt erst recht, wenn sich der Westen zusammenschließt, und die Signale aus Ramstein haben Sie ja gerade auch nochmal entsprechend bewertet. Also bleibt da den, ich sag mal, Normalbürgern nur das zu beobachten und zu hoffen, dass es dann doch nicht zum großen Knall kommt? Oder ist die Politik in der Lage, auch anderweitig noch zu handeln?
Nun, für die russische Seite ist natürlich dieses klare Commitment westlicher Staaten, die Ukraine auch mit schweren Waffen zu beliefern, nun auch aus Deutschland, eine Hilfe nach innen gegenüber der eigenen Bevölkerung. Nun kann gesagt werden, Russland ist nicht nur im Krieg gegen die Ukraine, die eben, so die russische Lesart, Völkermord im Donbass begeht, sondern der Westen insgesamt hat sich gegen Russland verschworen, möchte Russland schwächen. Das sind auch die Aussagen des US-Verteidigungsministers Austin nicht besonders hilfreich, dass es darum gehe, Russland langfristig militärisch zu schwächen. Also das nützt der russischen Seite, nützt dem Regierungsnarrativ. Die Politik ist gefragt, hier abzuwägen, was das höhere Gut ist, ohne sich von Russland jetzt wirklich zunächst völlig erpressen zu lassen. Aber gewisse Vorsicht ist angesagt. Nur da ist es dann nicht sonderlich hilfreich, wenn die Regierung Scholz zunächst sagt, wir wollen, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern, keine schweren Waffen liefern, nur um es Tage später zu tun, nach dem Druck von innen und von außen.
Wo sehen Sie denn Möglichkeiten, diplomatisch noch aktiv zu werden? Gestern war ja der UNO-Generalsekretär in Moskau, da ging es um humanitäre Korridore und man hat sich auch ein paar Freundlichkeiten gesagt, bei aller Ernsthaftigkeit. Aber ist die UNO nicht im Grunde blockiert?
Nun, die Vereinten Nationen können bestenfalls im humanitären Bereich irgendwelche Fortschritte erzielen. Auch aus Russland gab es zunächst nur eine Zusage im Prinzip. Ob das dann in der Praxis dazu führen wird, dass Zivilisten etwa aus Mariupol in einem humanitären Korridor fliehen können, das wird sich erst bewahrheiten müssen. Wir hatten solche Ankündigungen der russischen Seite in den letzten Wochen natürlich zuhauf. Aber die Lösung des Krieges an sich zwischen Russland und der Ukraine, das ist etwas, was die Vereinten Nationen nicht erreichen können. Dazu sind die Vereinten Nationen im Sicherheitsrat natürlich auch blockiert, weil Russland alles blockieren wird, was sich gegen Russland richten wird. Also die Vereinten Nationen sind ein humanitärer Helfer im besten Fall, aber kein militärischer Konfliktlöser.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.